Wie tickt die Jugend, Professor Hohlemann? Drei Schlagwörter hätte ich gerne.
Na, die sind sehr pragmatisch, schon seit längerer Zeit.
Ja.
Sie sind auf den Alltag orientiert und wissen, das geht nicht so ganz gut zur Zeit. Und deswegen sind sie etwas angespannt und ängstlich.
Haben wir schon einen kleinen Befund, aber es gibt gleich den großen. Die Jugend bzw. die Generation Z, die unter 30-Jährigen, darum geht es heute. Zu Gast ist Professor Klaus Hohlemann, einer der renommiertesten Jugendforscher Deutschlands. Jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Jung sein, was heißt das heutzutage? Wie ticken die Jungen? Was beschäftigt, was freut und was sorgt sie? Wovor haben sie Angst? Was wollen sie und was wollen sie auf gar keinen Fall? All das weiß unser heutiger Gast. Er ist Professor der Soziologie und einer der bekanntesten Jugendforscher Deutschlands. Seit fast einem halben Jahrhundert schaut er mit seinem geballten soziologischen Wissen auf das, was junge Menschen bewegt und ist mit 81 selbst noch in Bewegung. Professor Klaus Hohlemann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Hohlemann, wären Sie gern noch mal jung?
Also, wenn das damit verbunden ist, dass ich noch mal zurück könnte von meinen 81, ja, das würde ich sofort machen. Aber ich habe ja eben gesagt, das ist heute eine ganz schön anstrengende Lebensphase geworden, sodass ich mir das dann doch noch mal überlegen würde. Diese Krisenkonstellation, diese Unsicherheit, wie es weitergeht und auch die innere Ungewissheit, die damit verbunden ist, die setzt vielen sehr zu. Und wir haben noch nie in den Studien ein so hohes Ausmaß von gesundheitlichen und psychischen Belastungen gehabt wie heute bei den unter 25 oder auch unter 30-Jährigen. Das gibt mir dann doch zu denken. Dann muss ich mir das noch mal überlegen.
Aber war es nicht immer anstrengend? In Ihrer Jugend war es anstrengend, in meiner. Ich meine, wir hatten Kalter Krieg, Angst vor Atom. Es gab doch immer Krisen und Gründe, sich gerade schlecht zu fühlen. Liebeskummer, was so alles dazugehört. Ist die Generation empfindlicher oder sind die Krisen wirklich schwerwiegender?
Ich glaube, es ist beides der Fall. Das sind heute keine Krisen mehr, wo ich das Gefühl habe, naja, es ist ein Risiko, es wird schon irgendwie vorbeigehen, sondern die Krisen greifen zu. Wir sind nicht mehr in einer Risikogesellschaft, sondern wissenschaftlich gesprochen in einer Nachrisikogesellschaft. Jetzt sind die Krisen richtig da. Und wir spüren es ja auch, wir Älteren, dass wir ihnen gar nicht ausweichen können. Und die jungen Leute müssen da durch. Und sie haben nicht die Sicherheit, dass sie es schaffen werden. Diese Ungewissheit, dass sie es vielleicht einmal besser haben werden als ihre Eltern, die ist heute weg. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu früher. Und ja, sie sind nicht darauf vorbereitet. Das geht aber auf das Konto von uns Älteren, Großeltern, Eltern, Menschen in der pädagogischen Verantwortung, wir haben sie nicht darauf vorbereitet, dass solche schwierigen Zeiten kommen könnten. Und da sind einige dadurch wirklich tatsächlich heute überfordert. Sie sind nicht krisenwiderstandsfähig.
Also dieses Credo, ihr werdet es mal besser haben, das ist passé.
Das gibt es nicht. Und die jungen Leute, das habe ich nun gelernt, Sie haben ja gesagt, ich bin schon so lange jetzt in dem Geschäft, wir fragen die jungen Leute. Und ich habe gelernt, dass ihre Perspektive, ihre intuitive Perspektive, wie es weitergeht, meist einen prognostischen Wert hat. Meist stimmt das. Und deswegen müssen wir es sehr ernst nehmen. Heute ist die Mehrheit der jungen Leute der Auffassung, es geht bergab. Wir werden es nicht besser haben als die Eltern. Wir werden es noch so gerade schaffen, für uns die wirtschaftliche Situation sicherzustellen. Aber mit dem Land geht es nicht weiter. Sie sind im Moment pessimistisch. Und wie gesagt, leider haben Sie mit solchen intuitiven Prognosen immer recht. Das ist ja spannend. Ne? Sie stehen ja so an der Schwelle. Sie tasten, was kann ich, wo sind meine Grenzen, was kann ich nicht, wo hören meine Fähigkeiten auf. Und dann fragen Sie die Umwelt sensibel, sondierend ab und bilden sich ihr Urteil. Und da kommt heute diese Einschätzung dabei heraus.
Ja, schönes Beispiel dafür, dass Alter nicht nur eine Zahl, sondern auch eine Selbstwahrnehmung ist. Aber dieses Problem, dass immer mehr automatisiert wird und immer mehr geschlossen wird in der Wahrnehmung, was macht das mit Menschen?
Das verunsichert sie. Und da sind wir nochmal bei Generationenunterschieden, die wurden ja auch gerade angesprochen. Die jungen Leute wachsen mit dieser digitalen Welt und den digitalen Postkästen auf und haben keine Bange, damit umzugehen. Also sie haben irgendwie keine Schwelle. Das ist bei uns Älteren, die werden neu, gefühlt neu in diese Welt hineinkommen, ganz anders. Und da hätten wir einen Punkt, wo Junge von Älteren, wo Ältere von Jüngeren lernen können, mal umgekehrt, und davon profitieren könnten, dass die Jungen einfach intuitiv mit digitalen Angeboten umgehen, noch trainiert, umgeschult werden müssen. Und kluge Firmen, die machen das. Vielleicht könnte die Post das hier auch mal zum Thema machen. Ja. Und neben den Kasten junge Leute stellen, die mehrere Wochen lang die Älteren coachen, wie man damit umgeht.
Muss man diese jungen Leute nur finden, die sich neben den Kasten stellen, ne? Ist vielleicht auch eine Frage der Bezahlung. Ja, warum soll ich für das Land kämpfen, wenn das Land nicht für mich kämpft? Ich glaube, das ist ein Gefühl, über das wir gleich noch sprechen, das viele haben. Aber interessant auch, wie selbstbewusst die jungen Leute sind. Ist das typisch?
Diese hier waren selbstbewusst, nicht alle sind so. Wir haben sehr große Unterschiede. Wir können eigentlich nicht von der Jugend oder von der jungen Generation sprechen. Da spielen heute die Unterschiede nach der familiären Herkunft, nach dem Bildungsgrad, nach der finanziellen Situation der Familie eine riesengroße Rolle. Und da ist eine ganz große Schere, die ist noch weiter auseinandergegangen als früher. Und die jungen Leute, die so einigermaßen von zu Hause unterstützt werden oder sogar sehr gut unterstützt werden, die sind ungeheuer selbstbewusst. Sie haben das Gefühl, dass sie wirklich ihre eigene Leistung bringen können. Aber sie suchen jetzt danach, wie können sie das umsetzen? Welche gesellschaftlichen Chancen und Angebote werden ihnen gemacht? Und wie man sieht, sind sie dabei dann auch sehr anspruchsvoll.
Zu Recht. Der renommierte Jugendforscher Professor Klaus Hurrellmann ist heute unser Gast und Debbie Kunkel und Andreas Moll machen Lust auf mehr.
Er versteht die Jugend wie kein Zweiter. Generationenforscher Klaus Hurrellmann.
Wir fragen, was kommt an Prägung von außen? Welche gesellschaftlichen Impulse gehen auf die Persönlichkeitsentwicklung ein?
Seit Jahrzehnten führt er renommierte Studien zum Thema durch. Die Jugend von 2002...
Eine leistungswillige Generation in ihrer großen Mehrzahl. Die wollen nicht aussteigen, sondern sie wollen aufsteigen.
Und heute, was soll die Jugend alles schultern? Sie trägt das Rentensystem. Muss womöglich bald wieder Wehrdienst leisten. Und sich den Vorwurf gefallen lassen, die Jugend lebt nicht nur für die Arbeit, sondern arbeitet an einem guten Leben. Wie geht's der Generation Z? Jugendforscher Klaus Hurrellmann.
Ja, die Frage, Professor Hurrellmann, gebe ich gleich noch mal weiter. Wie geht's der Generation Z? Was ist auch das Besondere an dieser Generation Z im Vergleich zu anderen Generationen?
Wir haben vorhin schon angesprochen, die junge Generation heute wächst in einer Zeit auf, in der sehr viele Krisen typisch sind. Das war die Generation, die hat aufmerksam gemacht darauf, dass wir einen Klimawandel haben, der zu einer Krise wird oder werden kann. Und die Bewegung Fridays for Future, eine der stärksten Jugendbewegungen der letzten Jahre, hat das dann wirklich auf den Punkt gebracht. Also das kann man gar nicht genug wertschätzen, was da junge Leute teilweise im Grundschulalter, das ist sehr auffällig heute, dass es gar nicht mehr die Studierenden sind, von denen politische Impulse ausgehen, sondern es sind Schülerinnen und Schüler, teilweise schon 11, 12, 13, 14-Jährige, die dabei sind. Die haben das thematisiert und sie haben es geschafft, die älteren Generationen zwar zu kritisieren, aber nicht von sich zu weisen. Ich bin in der 1968er Studentenbewegung groß geworden. Wir haben die Alten zurückgewiesen. Wir haben einen richtigen Generationskonflikt hervorbeschworen und haben uns geweigert, mit denen etwas zusammenzumachen. Das tun die jungen Leute heute nicht. Es ist eine sehr konstruktive junge Generation. Aber Fridays for Future ist auch ein Beispiel dafür. Das waren junge Leute, die konnten sich das leisten. Sie waren in der Schule stabil, sie konnten einen Schulstreik wegstecken, weil sie das ausgleichen konnten. Alle die wirtschaftlich am Rande stehen und die schulisch nicht so gut dastehen, waren bei der Bewegung Fridays for Future nicht dabei oder nur sehr wenig dabei. Hier sieht man schon noch mal, dass die sozialen Unterschiede und die sozialen Spannungen bis in die junge Generation hineingehen. Also eine Auseinandersetzung mit Belastungen und Krisen ist heute hoch. Und dieses untergründige Gefühl, dass man nicht weiterkommt, belastet. Und jetzt kommt noch eins dazu. Und das ist ein Riesenunterschied natürlich auch zu meiner Jugend und zu allen, die in den letzten 15, 20 Jahren geboren wurden. Das ist das Digitale.
Auch zu meiner.
Ja, das ist die digitale Welt. Ne? Ja. Damit werde ich heute groß. Und nun, da müssen wir uns jetzt mal wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen. Da verlangen wir jetzt von jungen Leuten, dass sie das verdauen können, was amerikanische Konzerne und chinesische Konzerne unter Nachrichten verstehen, alles nur nach Aufmerksamkeitsgesichtspunkten gesteuert. Ich muss heute lernen, mit diesen digitalen Plattformen umzugehen. Und das überfordert schon Ältere und das überfordert auch junge Leute. Deswegen haben wir eine ganz hitzige Diskussion ja gerade darüber, ob der Zugang zu den digitalen Plattformen, den sogenannten Social Media, TikTok, Instagram und so weiter, ob der verboten werden soll. Das finde ich einen falschen Zugang. Ja. Er muss reguliert werden. Junge Leute müssen unterstützt werden, damit umzugehen. Vielleicht müssen sie auch lernen, sich abzuschirmen. Und die Konzerne, die dahinter stehen, die müssen reguliert werden und kontrolliert werden. Nicht junge Leute sollen drangsaliert werden, sondern die Angebote, die sie bekommen, die möchte ich gerne demokratisch haben, auch gemeinnütziger haben. Da ist eine tolle Diskussion in Gange und ganz wichtig, und deswegen finde ich es gut, dass der Bundeskanzler auch junge Leute mit eingeladen hatte, junge Leute an diesen Debatten beteiligen. Den Fehler haben wir jahrelang gemacht, dass viele Entscheidungen getroffen wurden, bei denen es nicht gelang, die jungen Menschen selbst an den Entscheidungen zu beteiligen.
Sie haben gerade Fridays for Future als große Bewegung genannt, aber von der hört man ja gar nichts mehr. Wie politisch sind denn die jungen Leute noch und vielleicht auch wie optimistisch oder pessimistisch, dass sie etwas verändern und bewegen können?
Sie sind sehr politisch, sie sind sehr offen. Wir haben im Moment großes politisches Interesse in der jungen Generation. Gleichzeitig aber große Enttäuschung vom Angebot der traditionellen Parteien. Und es ist ja kein Geheimnis, die Partei AfD profitiert davon. Sie sagt, wir waren noch nie in der Regierung. Wenn wir Regierung machen, wir alles anders. Und wenn wir genauer hinschauen, das zeigen die Jugendstudien sehr deutlich, gehen junge Leute bei ihren politischen Präferenzen nach den Themen, die die Parteien ansprechen, und nach der Glaubwürdigkeit, mit der sie diese Themen vertreten und, falls sie in die Regierung kommen, umsetzen werden. Also das ist eine ganz urdemokratische Grundhaltung, die wir da haben. Sie sind nicht ideologisch, ich habe ja gesagt, eine sehr pragmatische Generation, überhaupt nicht ideologisch, nichts Festgelegtes, ganz offen. Also die Parteien haben die Chance, sie zu erreichen, aber sie müssen sich auch kümmern, inhaltlich und in der Kommunikationsform. Und da machen die traditionellen Parteien immer noch den Fehler, könnten Sie eigentlich von der AfD sehen, die Linken haben ein bisschen aufgeholt, nicht die digitale Plattform mit einzuschalten. Jetzt sind wir aber wieder bei den TikToks und bei den Instagrams, also eine ganz komplizierte Situation, in der wir da gerade stecken. Über die laufen die attraktivsten Angebote im politischen Bereich. Alle Parteien müssen da hinein. Und vielleicht können sich die Parteien mal darauf einigen, dass sie europaweite oder sogar deutschlandweite Plattformen konstruieren, die nicht nach solchen aufmerksamkeitsökonomischen, rein gewinnorientierten Gesichtspunkten arbeiten, wie die TikToks und die Instagrams dieser Welt.
Auffällig viele junge Leute, vor allem junge Männer, haben ja bei der letzten Europawahl zum Beispiel Rechte oder sogar rechtsextrem gewählt. Hat Sie das erstaunt und ist das vielleicht auch so eine Sehnsucht nach Autorität oder was steckt dahinter?
Ja, diese Sehnsucht ist bei einem Teil der jungen Leute heute unverkennbar. Ist ja nicht nur etwas, was in der jungen Generation auffällt. Ich würde das so sehen, wir haben das angesprochen, die Krisenkonstellation, die Unsicherheit, wie es weitergeht, das Gefühl, es geht eventuell nicht so gut weiter wie bisher. Also so ein Schuss Pessimismus, so ein Grundpessimismus leider auch, der da reingekommen ist. Das macht natürlich Parteien attraktiv, die sagen, wir hauen drauf, wir machen alles anders. Wir sorgen hier mal dafür, dass Ordnung herrscht. Und Trump macht uns das jetzt gerade alles vor. Aber was ist das für ein hoher Preis? Jetzt müssen wir mit den jungen Leuten sprechen und mit ihnen reden. Und die anderen Parteien müssen ihnen deutlich machen, wir bieten Lösungen für politische Themen an. Ich fand, der Bundeskanzler hat das recht klar und deutlich gemacht. Den Auftritt fand ich gut, was dieses hier angeht. Und wir brauchen aber nun auch dafür Unterstützung. Und Streit und Konflikt und Auseinandersetzung gehört zum demokratischen Geschäft dazu. Und das ist das Leben. Doch nicht eine autoritäre Struktur, die sagt, wo es lang geht. Das muss für junge Leute eigentlich total uninteressant sein. Aber im Moment stehen wir hier auf der Kippe und haben eine schwierige Situation.
Ja, Demokratie heißt Meinungen austauschen, aber auch unterschiedliche Meinungen aushalten.
Und streiten.
Ja. Uns im Moment ziemlich schwer. Die Generation Z, also alle bis 28, unterscheiden sich ja auch im Arbeitsleben. Da sprechen wir gleich noch drüber, deutlich von der Generation ihrer Eltern. Für uns ist oder war Arbeit oft so das zentrale Lebensziel. Wir haben Überstunden gemacht, war für uns selbstverständlich. Die Jungen machen es anders und denken Karriere neu. Hier das Porträt eines jungen Unternehmers von Petra Werns.
Hier kommt der Chef. Vor 2 Jahren ist Sebastian Mattis vom Azubi zum Geschäftsführer der Digitalagentur Constructivity aufgestiegen. Typisch für die Gen Z, er besitzt keinen Führerschein.
Dadurch, dass ich ja hier in Bremen geboren bin, in meiner Stadt gelebt habe, habe ich das nie so gebraucht. Also ich wohne ja auch so nah mit dem Fahrrad, dass ich nur 20 Minuten Fahrrad fahre. Das gefällt mir auch gut.
Spezialisten entwickeln hier KI-gestützte Kommunikationsprogramme für Unternehmen.
Hast du da schon was ausprobiert eigentlich?
Also, den Chefposten bekam er nach seiner Lehre vom Firmengründer angeboten. Der 25-Jährige ist hier der Älteste. Entscheidungen trifft er im Team. Hierarchie und Status sind ihm nicht so wichtig.
Ich bin ja jetzt auch nicht Geschäftsführer von einem großen Konzern, sondern eben von einem Start-up. Das heißt, wir sind ja irgendwie alle in einem Boot. Also ich habe jetzt nicht den Porsche vor der Tür stehen, sondern eben mein 15 Jahre altes Fahrrad. Und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, da einen Porsche stehen zu haben. Aber für alle, die in einem Start-up arbeiten, die haben natürlich immer die Hoffnung, dass das Ganze, die Themen, an denen man arbeitet, natürlich auch erfolgreich werden. Und dass man dann zum Schluss auch, was das Geld angeht, nicht schlecht dasteht.
Dieser Chatbot ist ein ganzer Stolz. Die User können kostenlos mit virtuellen Profilen kommunizieren.
Genau, dann kann man einfach tatsächlich reinspringen, auf den raufklicken. Dann sehen wir schon, wir sind hier bei Albert Einstein im Chat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Frage hätte zu meinem Leben und ich brauche einen Rat, könnte ich jetzt auch einen Albert Einstein dazu fragen. Und das hat ja auch einen gewissen Witz. Albert, was sollte ich heute zu Abend essen? Dann sagt Albert Einstein hier, das ist eine sehr wichtige Frage, Sebastian, also was ich heute zu Abend essen möchte. Was man isst, beeinflusst ja nicht nur den Magen, sondern auch den Geist. Also er antwortet quasi auch in seiner Art und Weise, auch mit einem Zwinker-Emoji dazu. Also das hätte er damals vielleicht noch nicht gemacht, jetzt kann er es aber. Und jetzt rät er uns hier dazu, eher was Leichtes zu essen. Schlägt vor, dass wir zum Beispiel einen frischen Salat mit ein paar Nüssen und etwas Käse essen oder eine gute Gemüsesuppe. So bleibt der Kopf klar für neue Ideen, schreibt er hier.
Europas größte digitale Messe in Köln. Hier präsentiert Sebastian Mattis sein Unternehmen in der Öffentlichkeit und erhält Vorträge zum Thema KI.
In der Schule war ich jetzt auch nicht der Beste, sage ich mal. Ich hatte auf jeden Fall Phasen oder Fächer, in denen ich gut war. Was ich aber wirklich gerne gemacht habe, schon immer irgendwie war es so, Präsentationen zu halten, aber nur, wenn es wirklich ein Thema ist, was mich beschäftigt hat. Zum Beispiel mal über die neueste Rakete von SpaceX oder so. Das war mal ein Thema zum Beispiel. Ja.
Sein Ausgleich, das Fitnessstudio. Work-Life-Balance und mentale Gesundheit sind ihm wichtig. Auch das ist typisch für eine Generation, die ein Leben ohne Internet und digitale Technologien nicht kennt.
Die Technik soll mich ja unterstützen und mir eben helfen im Alltag. Eben auch mir dabei helfen, meinen Tagesablauf zu optimieren. Ich habe auch so eine leichte Hypertonie, heißt das, also einen leichten Bluthochdruck. Deswegen ist es ganz interessant zu sehen, wie der gerade quasi bei mir so im Pegel ist. Aber alles gut gerade.
Mit Hündin Luna nimmt er sich auch in den Mittagspausen Bildschirmpausen. CEO zu sein bedeutet für ihn, Verantwortung zu übernehmen und weniger Freiheiten zu haben.
Bei dieser Entscheidung war mir dann bewusst, dass dieser kreative Teil vielleicht etwas in den Hintergrund rücken könnte. Aber dafür haben sich ja andere neue Wege eröffnet, wo ich auch kreative Entscheidungen treffen darf, die aber halt auf einer anderen Ebene stattfinden.
Ja, kein Auto dafür, aber alle hierarchisch mit in einem Boot. Das war ja nun ein Beispiel von einem sehr optimistischen, positiven jungen Mann. Ist der Ausnahmeregel unser Bild gerade oder was Sie gezeichnet haben, war ja etwas, würde ich sagen, pessimistischer in meiner Wahrnehmung.
Ja, ja, die Bandbreite, habe ich gesagt, ist sehr groß und solche Leute gehören mit dazu. Der ist auch typisch. Und er verkörpert viele Elemente, die wir in allen Studien für einen großen Teil der jungen Leute, sagen wir mal 70% der potenziell in den Berufsbereich einsteigenden jungen Leute sehen. Diese Bereitschaft, selbstständig was zu machen, also nicht in einer Abhängigkeitsstruktur, keine große hierarchische Zone, sondern ich will direkt im Team sein und eine klare Rolle haben. Die Fähigkeit, digital arbeiten zu können in allen Bereichen, mein Privatleben und zu schützen, mich nicht kaputt zu machen durch die berufliche Tätigkeit, eine ganz, ganz sensible Geschichte, die bei Älteren immer missverstanden wird. Man möchte sich nicht verausgaben. Ich sage immer, die haben eine eingebaute Burnout-Sperre und die liegt sehr niedrig für unsere Maßstäbe. Wir machen weiter, wenn es uns nicht so gut geht. Der Job muss gemacht werden, Privates muss zurückgestellt werden. Das ist nichts, was junge Leute fasziniert. Und sie gehen da eigentlich nicht dran. Sie wollen, dass das persönliche Leben nicht leidet unter dem beruflichen. Im Zweifelsfall geht es vor. Und das ist bei Frauen etwas stärker noch als bei jungen Männern. Aber wir sehen hier an einem Beispiel, dass das tatsächlich auch dann mit einer Verantwortungsrolle einhergeht. Finde ich ganz faszinierend.
Ja, wir hätten das ja durchaus uns auch gewünscht. Es wäre aber gar nicht gegangen. Hat sich die Welt so im Sinne für die jungen Leute entwickelt, die Arbeitswelt, dass es heute geht? Also kommt man damit durch, dass man sagt, ich arbeite aber nur 3 Tage, weil an den anderen führe ich meinen Hund aus oder mache ich Yoga? Oder gibt es einfach genug Jobs? Obwohl wir immer davon hören, dass viele Jobs gestrichen werden. Gibt es ein anderes Selbstbewusstsein, was wir vorhin angesprochen haben?
Das ist eine schwierige Frage. Sie haben völlig recht. Viele junge Leute entscheiden sich heute, ich will keine volle Stelle haben. 80% reichen mir. Weniger Geld. Da stutzt man zuerst und denkt, was ist denn da für eine Logik dahinter? Die Logik ist, ich will mich nicht kaputt machen. Und für die zusätzliche Arbeitszeit würde ich nicht so viel Geld bekommen, dass sich mein Leben total verändert. Hier haben wir noch einmal den Punkt von vorhin. Der nicht super optimistische Blick nach vorne. Mhm. Ich werde, auch wenn ich mehr Geld habe, nicht in der Lage sein, wie meine Eltern, meine Großeltern, eine Immobilie mir leisten zu können. Das geht gar nicht mehr. Das ist strukturell heute fast nicht mehr möglich. Da hat sich die Situation wirklich verschlechtert. Mhm. Und das spielt dann mit hinein. Also sorge ich lieber dafür, dass mein Leben gesund ist. Gesundheitsthema war hier ja auch mit in dem Film mit drin. Auch ein ganz starkes Thema, was junge Leute beschäftigt und achte darauf, dass ich mich durch den Beruf gespiegelt sehe, dass es meinen Neigungen entspricht, also wunderbare Motive, die auch in Unternehmen ausstrahlen könnten. Ich kann nur wiederholen, ich wünsche vielen Unternehmen, dass wenn sie diese jungen Leute in ihren Reihen haben, dass sie Generationsteams bilden, Generationendialoge oder Generationenmanagement betreiben, wie immer man das nennen möchte, und auf die jungen Leute hören und dann ein Mentoring machen, wo auch mal die Jungen die Alten coachen können und ihnen zeigen, wie sie nicht nur digital, sondern auch mit dem Lebensrhythmus umgehen können, wie sie ihr privates Leben mit in den Vordergrund stellen können. Alles das sind Vorbehalte, die von den Älteren immer wieder gegen den Jungen geäußert werden. Ihr seid so bequem, ihr wollt nicht durcharbeiten. Aber wenn man mal zweimal hinschaut, sieht man, das hat seine Logik. Das ist auch durchaus durchdacht. Und das ist keine Arbeitsverweigerung, sondern das ist ein neuer Zugang zum Arbeitsleben, der sich aus der heutigen Lebenssituation inklusive der nicht so sicheren Zukunftsperspektiven ergibt.
Ja, wir haben es eben anders gelernt, wir sind anders geprägt. Bei uns hat noch der Vater gefragt, und was macht der Vater von, wenn ich jemand Neues mit nach Hause gebracht habe, einen neuen Freund, neue Freundin. Da war ja ganz wichtig, dass wir uns über dieses Machen so definieren. Und die definieren sich eben auch mehr über das Sein, über das Wohlsein, über das Gutsein. Wie fühlen die sich denn, also die jungen Leute? Wir haben ja gesagt, digitale Welt, führt die dazu, dass man glücklicher, unglücklicher ist, diese permanente Vergleichbarkeit, der Stress auch, was Sie angesprochen haben, wenn man immer wieder ins Smartphone schaut?
Nur die damit umgehen können, fühlen sich wirklich glücklich, vielleicht auch glücklicher als wir, weil sie nämlich noch mehr Möglichkeiten haben. Das ist ja das Faszinierende an dieser Situation. Ich habe heute so viele Möglichkeiten im Berufsbereich, wie es sie noch nie gegeben hat. Gleichzeitig stehe ich aber, wenn ich fertig bin mit meiner Schule, vor der Qual der Wahl. Es gibt 20.000 Studiengänge, ja, dann mal los, ne? Da kann ich jetzt mal den richtigen aussuchen. Es gibt fast 400 Berufsbilder, scheint übersichtlich offensichtlicher, aber die ändern sich auch. Ich habe die Qual der Wahl und das zieht sich dann durch auch in die anderen Zonen meines privaten Lebens, meines beruflichen Lebens. Das ist ein eigenartiger Druck, unter dem man heute steht. Und durch die Qual der Wahl habe ich immer das Gefühl, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und das wird durch die digitalen Plattformen natürlich nicht einfacher, weil die dann vorgaukeln, dass es Menschen gibt, die da wunderbar mit zurechtkommen. Die machen das alles im Schlaf und die Influencer zeigen mal eben, wo es links und wo es rechts weitergeht und suggerieren mir, dass ich das auch so könnte und ich merke, ich kann es nicht. Da kommt diese Vergleichbarkeit und dieses unterschwellige Gefühl her, dass man irgendwie dann mit dieser Welt doch nicht zurechtkommt.
Ja, alle sind glücklich, nur ich nicht.
Nur ich nicht, ja, ganz genau.
Arbeiten, wenn es Spaß macht. Das ist ja nicht nur die Maxime vieler junger Leute, sondern auch von immer mehr rüstigen Älteren. Darunter solche, die arbeiten müssen, weil die Rente sonst nicht reicht. Aber auch solche, die einfach gern arbeiten und das Gefühl genießen, gebraucht zu werden und noch eine Struktur zu haben und andere Menschen um sich herum. Jeder achte über 65-Jährige arbeitet noch. Tendenz leicht steigend. Christoph Hemker mit zwei Beispielen.
Seit 6 Stunden ist er auf der Linie 419 in Braunschweig unterwegs. Jörg Vogt, 66 Jahre alt, seit 1,5 Jahren Rentner. Und doch arbeitet er weiter.
Der Job ist abwechslungsreich, es macht mir wirklich Spaß. Und ich wollte als kleiner Junge schon zum Beispiel Straßenbahnfahrer werden oder auch Omnibus fahren. Da habe ich mir den Traum erfüllt sozusagen vor 33 Jahren. Meine Frau ist um einiges jünger, die muss noch ein bisschen arbeiten. Also eigentlich noch 10 Jahre. Und bevor ich zu Hause rumhänge, mache ich lieber das hier.
Auch er wollte nicht zu Hause herumsitzen. Dr. Ulrich Stein aus Hildesheim.
Sonst aber fühlen Sie sich wohl soweit im Augenblick?
Der Geriatrie-Spezialist arbeitet seit 1,5 Jahren im St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitterbad.
Das war durch einen Kollegen in Hildesheim, der gesagt hat, die brauchen jemanden für geriatrische Konsile. Willst du das nicht machen? Das ist so 2-mal die Woche. Habe ich gesagt, ja.
Der 68-Jährige war in mehreren Krankenhäusern der Region in leitenden Positionen tätig. In Salzgitter hat er die Geriatrieabteilung mit aufgebaut. Sein Beruf sei sein Hobby, sagt er.
Und ausatmen. Gelernt habe ich ja jetzt kein Handwerk oder sowas, dass man jetzt zu Hause Möbel baut oder sonst irgendwas macht. Und es macht ja Spaß.
Den Spaß an seinem Beruf hat auch Jörg Vogt immer noch.
Bitte einsteigen, Platz nehmen.
Einmal in der Woche die Frühschicht. Damit verdient er sich 556 Euro als Minijob hinzu und das steuerfrei.
Ich bin zwar festgelegt, auf den Montag Frühdienste zu fahren, aber wenn der Bedarf da ist, auch gerne und jederzeit etwas anderes. Wenn so der Spontananruf kommt, ach Jörgi, wie sieht's aus, könntest du heute noch mal einen Mitteldienst fahren? Ich weiß, du hast Montag schon gearbeitet, dafür hast du nächste Woche frei. Perfekt, besser geht's gar nicht.
Dr. Stein ist an 2 Tagen in der Woche im Einsatz. Zurzeit macht ihm seine Hüfte Probleme. Wie lange er noch auf der Station arbeiten kann, lässt er offen. Eine Altersbeschränkung für Ärzte gibt es nicht.
Zielmarke ist dafür, wenn es mir gesundheitlich deutlich schlechter gehen sollte, spätestens dann höre ich auf.
Die Bus- und Straßenbahnlizenz für Jörg Vogt läuft in 2,5 Jahren ab. Dann ist er 70, für ihn endgültig Schluss. Noch mehr arbeiten, womöglich sogar als soziales Pflichtjahr. Davon hält er nichts.
Verpflichtend bin ich kein Freund von. Meine Verpflichtung habe ich durch den Grundwehrdienst schon einmal erfüllt. Ist ja auch so, dass man auch als Rentner letztendlich ehrenamtlich weiterarbeiten kann. Und viele tun das ja auch, um eben nicht in dieses berühmte Loch zu fallen, von dem viele reden.
Die Bundesregierung möchte zum 1. Januar die sogenannte Aktivrente auf den Weg bringen. 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen. Das würde auch für Dr. Stein gelten. Doch fragt er sich, ob die Aktivrente für viele andere Berufsgruppen attraktiv ist.
Andere eben wie zum Beispiel Handwerker, die Dachdecker, Elektriker und so weiter, die sind in dem Alter auch schon so weit, dass es auch körperlich vielfach gar nicht können. Und dann fragt sich natürlich, wer bleibt dann über?
Freiwillig im erlernten Job weitermachen, wie viele Rentner es dem Arzt und dem Busfahrer gleichtun oder aus finanziellen Gründen gleichtun müssen, ist eine der großen Rentenfragen.
Schöner Dienst heute.
Ja, wirken auf jeden Fall glücklich, die beiden. Und ich glaube, die Gründe, warum der Arzt und der Busfahrer, den wir gerade kennengelernt haben, arbeiten, können Sie gut nachvollziehen, oder?
Ich kann das gut nachvollziehen. Mir macht es auch Spaß, weiterzuarbeiten. Und beide haben als Hauptmotiv ja angegeben, es bringt mir etwas, es macht mir Spaß, was man ja übersetzen kann. Ich mache etwas Sinnvolles und weiß, dass mein Leben eine Komponente hat, wo ich etwas für andere tue. Das ist natürlich schon etwas, was stabilisiert.
Und auch noch eine Struktur. Und Sie haben ja eine Menge Wissen in 50 Jahren Sozial-Jugendforschung auch angehäuft. Wäre auch schade, wenn wir davon nicht weiterhin profitieren könnten. Aber natürlich müssten, wenn wir jetzt nochmal aus dem Blick der Jungen gucken, Sie oder auch die beiden, die wir gerade kennengelernt haben, sich vielleicht auch den Vorwurf gefallen lassen, dass Junge sagen, die Professorenstelle hätte ich aber auch gerne oder den Job als Arzt würde ich auch gerne machen. Da sitzt aber ja jetzt jemand drauf, der es immer noch macht, auch wenn es vielleicht finanziell in dem Fall gar nicht unbedingt muss.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich zum Beispiel bin Seniorprofessor. Ich habe meine Stelle an der Universität Bielefeld, wo ich bis 65 Jahren war, verlassen. Die ist neu besetzt worden mit jemand Jüngerem. Das finde ich ein gutes Modell. Mhm. Mein Sohn ist zufällig in Kanada Professor. Die haben ein völlig anderes Konzept. Da gibt es das Recht, so lange zu arbeiten, wie man möchte. Man entscheidet da selbst, ob man aufhört. Das gilt auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und die machen keine guten Erfahrungen, weil dann tatsächlich der Platz besetzt ist und ein älterer Mensch, auch wenn er vielleicht gar nicht mehr die Leistung bringen kann, den Platz für den Jüngeren wegnimmt. Das ist kein gutes Konzept. Hier haben wir auch zwei Beispiele ja gesehen, wo die älteren Menschen wertvoll sind für den ganzen Betriebsablauf. Ja. Und das hoffe ich, dann bin ich auch.
Ja. Soziales Pflichtjahr wurde gerade angesprochen. Wie ist da Ihre Haltung zu?
Ich habe mich dafür ausgesprochen, im Zusammenhang allerdings ganz eng gekoppelt mit der Diskussion um einen verpflichtenden Wehrdienst. Die Diskussion ist in Gange. Wir haben im Moment eine verpflichtende Musterung, aber wir alle spüren, das könnte auch zu einer verpflichtenden Wiedereinführung des Wehrdienstes für junge Männer werden. Mhm. Und das finde ich nicht nachvollziehbar. Erstens, warum nur für junge Männer? Das ist ja fast heute schon eine Diskriminierung von jungen Frauen, wenn sie nicht genauso angesprochen werden für sicherheitsrelevante Dienste des Land, für das Land zur Verfügung zu stehen. Also ist keine Geschlechtergerechtigkeit. Und ich finde den Vorschlag auch hinkend, weil er die ältere Generation gar nicht mit einbezieht. Der Busfahrer eben hat gesagt, ich habe meinen Pflichtdienst geleistet. Ich möchte nicht noch einmal dran, ich möchte keine Pflichtkonstruktion, stimme ich völlig zu. Aber wenn wir die junge Generation jetzt verpflichten, einen Wehrdienst zu machen, dann müssen wir auch überlegen, ob wir das nicht auch für die Ältere tun. Verteidigung des Landes oder Katastrophenschutz darf sich nicht an die Altersgruppen halten. Und so ist mein Vorschlag entstanden. Ein soziales Pflichtjahr für Rentner wurde daraus, für Rentnerinnen und Rentner wurde daraus gelesen. Das ist gar nicht meine Idee. Wenn wir das alles freiwillig regeln könnten, fände ich es ideal. Aber wenn in einem Notfall tatsächlich die junge Generation herangezogen wird, dann wäre ich dafür, dass dieser Wehrdienst für junge Männer und junge Frauen eingeführt wird. Grundgesetzänderung und dass auch die ältere Generation bei solch einer Verpflichtung mit herangezogen wird. Alle werden danach geprüft, ob sie das gesundheitlich schaffen, ob sie die Voraussetzungen haben, wo sie selbstverständlich sind, ganz klar, oder ob sie alternativ im Sozialbereich tätig sein wollen.
Also ich finde den Denkraum, den Sie da öffnen, gar nicht unspannend, sondern im Gegenteil, es kann ja gut sein, dass wir eben auch dahin kommen müssen, dass wir es anders denken, weiterdenken. Früher haben wir gesagt, junge Männer. Warum? Heute kann auch 30, 40, 50, wenn es sein muss, und für bestimmte Tätigkeiten durchaus wahrscheinlich in Frage kommen. Also ohne das jetzt zu werten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann in diese Richtung geht, dass man es weiterdenken muss.
Ja, und damit hängt ja auch zusammen ein neues Bild vom Alter. Das möchte ich auch noch geltend machen. Ne? Es ist auf den ersten Blick klingt die Idee, im Zweifelsfalle müssen auch Ältere verpflichtet werden wie eine Zumutung. Mhm. Aber dahinter steckt ja auch die Anerkennung, dass man als Älterer eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft spielt. Und das ist jetzt damit verbunden. Genauso wie ich eben sagen würde, Frauen auszuklammern ist nicht überzeugend und fast schon eine Ungerechtigkeit. nett den Frauen gegenüber, würde ich es auch für die Älteren machen. Aber ich wiederhole, wenn wir das Ganze freiwillig machen könnten, das wäre natürlich toll. Anreize dafür schaffen, auch Verlängerung der beruflichen Tätigkeit, Anreize dafür schaffen, das ist wunderbar. Es ist eine Frage der Rentenfinanzierung damit verbunden. Die interessiert mich nicht so stark. Mich interessiert das Lebenskonzept, was dahinter steht. Und das Lebenskonzept, mit 65 bin ich nur noch Privatperson, ist, glaube ich, nicht klug, wenn die Lebenserwartung heute gegen 90 geht.
Ja, und die jungen Leute interessiert natürlich das Solidaritätskonzept, dass eben nicht nur sie jetzt die Lasten und das, was ja teilweise auch die älteren Generationen ihnen letztendlich aufgebürdet haben, allein zu schultern, sondern eben in Gemeinschaft mit allen. Ich würde gerne noch das Thema Sucht ansprechen, auch ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Und wie Sie wissen, bitten wir der NDR Sie diese Woche um Unterstützung für Projekte und Einrichtungen in Norddeutschland, die sich um Suchtkranke kümmern. Und eine solche Einrichtung in Niedersachsen stellt Ihnen Sarah Markus jetzt vor. Halten Sie gerne Ihr Handy oder ein Stift parat, denn nach dem Beitrag wenden wir die Kontoverbindung und einen QR-Code ein. Und sollten Sie einen Euro zu viel haben, der kleinste Beitrag zählt, wäre der hier sicherlich gut angelegt.
8 Uhr, Wohnstätte Badenfleth in Niedersachsen. Für Arne bietet dieser erste Gang am Morgen Routine und Sicherheit.
Ich bin jetzt 60 und ich habe mein ganzes Leben lang getrunken und bin nie damit klargekommen. Und seit ich hier bin, kriege ich es wenigstens halbwegs hin. Also ich kann nicht mehr wirklich doll abstürzen oder sowas, weil halt immer jemand da ist, der auf mich aufpasst.
Arne ist seit einem Jahr trocken. Der gelernte Tischler lebt seit 5 Jahren in der Wohngemeinschaft für chronisch abhängige Menschen. Jeder bringt sich ein, so gut es geht. Das Ziel ist Abstinenz vom Suchtmittel. Rückfälle können passieren.
Ich habe blöderweise hier versucht, in Maßen zu trinken und es funktioniert nicht. Und irgendwann setzt der körperliche Entzug wieder ein. Irgendwann bist du, morgens stehst du auf, ich sag, und dann fängt das Zittern an. Und dann war ich innerhalb von, beim letzten Rückfall, war ich innerhalb von 24 Stunden wieder auf meinen 2 Flaschen Wodka am Tag.
34 Frauen und Männer organisieren sich eigenverantwortlich.
Es ist halt ein wunderbarer Ort in der Natur. So, also was Gesundheit und Psyche angeht, ist das sicherlich prima. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist schon eine tolle Art zu genesen, was für sich zu tun und einfach sich zu stabilisieren. Ne?
Gekocht, gegessen und geputzt wird auch gemeinsam. Alle haben einen langen Leidensweg hinter sich. Mit viel Geduld und Mut lassen sich chronische Suchtmuster verändern. Wer rückfällig wird, muss sich freiwillig melden. Anja Scheinert arbeitet seit 25 Jahren in der Suchthilfe und kommt jeden Tag gerne ins Haus Badenfleth.
Manchmal kommen die Menschen hier schon an, sind ziemlich desolat. Nicht immer, aber manchmal. Dann zu sehen, wie sie wieder an der Tagesstruktur teilnehmen. Oft haben die ja keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr und so weiter.
Michi war viele Jahre heroinabhängig. Marlen und die Gemeinschaft helfen ihm gerade über einen Rückfall hinweg.
Wenn ich alleine zu Hause war, dann haben sich meistens die Gedanken im Kreis gedreht. Ich habe da keinen Ausweg gefunden. Konnte das nicht unterbrechen, diesen Kreislauf, und sehr schnell dann auf alte Verhaltensmechanismen zurückgegriffen, sprich Konsum.
Für einige Bewohner ist der Aufenthalt hier ein Sprungbrett zurück ins Leben. Doch wer bleiben will, kann bleiben.
Hier alt werden. Ich mache mir keine Illusionen großartig, dass ich jetzt noch mal irgendwo was aufbaue. Wenn es das hier nicht gäbe, würde ich de facto in die Obdachlosigkeit gehen. Hier kann ich gelassen sein, ich kann so sein, wie ich bin.
Für Arne also kein Neuanfang, sondern Ankommen.
Ja, großer Respekt, ein ganz wichtiges Projekt. Und von diesen Projekten gibt es viele in Norddeutschland. Wir stellen viele auch vor, und zwar besonders am Freitag, am großen Spendentag hier im NDR, im Hörfunk, im Fernsehen. Können Sie live spenden, Sie können aber natürlich gerne auch jetzt schon spenden. Sie sehen einen QR-Code eingeblendet, hier unten, da unten. Und dort kommen Sie direkt auf die Spendenseite zu der Spendenkontoverbindung. Und Thema Sucht, Professor Hohlmann, bei jungen Leuten noch mal vielleicht abschließend, wohin hat sich die Sucht da verschoben, auch vielleicht im Vergleich zu früheren Süchten?
Sucht hat mich als Thema schon immer so stark fasziniert, weil das ja der Versuch ist, mit einer Substanz oder mit einer Handlung besser zu leben. Also das Motiv ist ja eigentlich, ich möchte mein Leben besser bewältigen und ich nehme eine Unterstützung, ich nehme eine Tablette oder ich nehme Alkohol oder ich sitze am Computer, ich spiele ein Spiel. Und dass mir das dann wegrutschen kann und ich die Kontrolle über Körper und Psyche verliere, das ist forscherisch und so von der Persönlichkeitsentwicklung her wirklich ein ganz, ganz faszinierendes, leider, wie wir sehen, ja auch sehr bitteres Thema. Mhm. Bei jungen Leuten haben wir das heute auch. Es verschieben sich allerdings gerade so ein bisschen die Gefahren, sind nicht mehr ganz so stark die Substanzen. Aus Alkohol, aus Zigaretten sind junge Leute weitgehend sogar ausgestiegen. Es gibt heute Abiturpartys ohne Alkohol. Das wäre für uns Ältere undenkbar gewesen. Aber es ist kein Nullsummenspiel. Es verschieben sich die Bedarfe und die Sorgen ganz stark jetzt in Richtung von Verhaltensweisen. Da sitzt man zu lange vorm Computer oder tändelt auf diesen digitalen Plattformen herum und wird dann dort süchtig. Und die legen es auch darauf an, diese Plattformen, dass ich süchtig werde. Sie haben ihre Algorithmen so geschaltet, sodass wir hier neue Formen haben. Und in den Kliniken werden dann diese neuen Formen von krank machen, dann Verhaltensweisen und Süchten dann auch bald ankommen und werden schon da sein.
Und es gibt großen Bedarf an Therapie, auch Essstörungen. Also es gibt ganz viele wirklich Folgen auch des Lebens in der Jetztzeit, in der heutigen Zeit als junger Mensch. Ist eine große, Sie haben es gesagt, Herausforderung.
Da sehen wir nochmal, wie schwierig es ist, heute ein junger Mensch zu sein.
Also es ist schwierig, ein junger Mensch zu sein. Und trotzdem ist es auch schön, ein junger Mensch zu sein. Wir möchten teilen mit jungen Menschen die Freude am jungen Menschsein nehmen. Es ist toll, jung zu sein. Von daher werden wir es natürlich auch gerne trotzdem. Morgen kommt Leonie Hinze und Patrick Morgenroth. Die beiden sind Seenotretter. Das ist dann unser großes Thema. Wäre schön, wenn Sie dabei sein. Und wir wünschen Ihnen einen zauberhaften, jugendlichen, vielleicht alkoholfreien Abend. Tschüss.